Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Der Predigttext habe ich gelesen aus Matthäus 5, 3-10. Ich bete noch vor der Predigt. Christus, wir danken dir, dass du neue Maßstäbe gesetzt hast, wo du auf die Erde gekommen bist. Du hast vieles umkrempelt, nicht nur bei denen, die gemeint haben, sie würden dich schon lange kennen, sie wüssten genau, wer du bist, sondern auch bei denen, die noch nie von dir gehört haben. Danke, dass wir dürfen jetzt Predigt hören vom Andreas. Möchtest du die Predigt segnen und dass wir etwas können behalten für uns, dass wir könnt für viele Sachen Neues sehen, dass uns für gewisse Sachen die Augen aufgehen. Danke, dass du uns die Freiheit gibst in dem Land, dass wir dürfen uns versammeln und von dir hören. Amen.
Die heutige Predigt ist eine Wunschpredigt. Jemand unter uns hat sich eine Predigt über die sogenannten Seligpreisungen aus der sogenannten Bergpredigt gewünscht. Wie ein Wunschkonzert funktioniert, das wissen wir alle vom Rundfunk. Manchmal muss der Moderator dabei ein Lied auflegen, das er persönlich nie gewählt hätte. Ein bisschen so geht es mir heute. Ich hätte diesen Text nie gewählt. Allerdings nicht, weil er mir nicht gefallen würde. Ganz im Gegenteil, er ist viel zu gut. Zu gut für mich, zu anspruchsvoll, zu tief. Er redet von Dingen, die ganz einfach zu groß und zu wunderbar für mich sind, wie das David im Psalm 131 mal sagt. Diesen Worten Jesu, die wir gerade gehört haben, denen kann meine Predigt nicht mal im Ansatz gerecht werden. Ich kann sie nicht im Entferntesten ausschöpfen, auch nicht, wenn ich doppelt und dreimal so viel Zeit zur Verfügung hätte. Es ist keine Frage der Quantität, es ist eine Frage der Qualität. Da reiche ich einfach nicht dran. Dazu kommt, dass ich nicht recht wusste, wie ich das Ganze anpacken soll. Wenn ich über jede einzelne Seligpreisung etwas sagen würde, es sind immerhin 8, dann wäre das wohl etwas eintönig und daher ermüdend. Alle 8 sind schließlich ziemlich gleichförmig aufgebaut. Stattdessen habe ich einfach ein paar Gedanken zusammengestellt, die mir beim Lesen und Nachdenken gekommen sind und die die Seligpreisungen insgesamt betreffen. Und ich kann nur hoffen, dass die Predigt demjenigen, der sich diesen Text gewünscht hat, wenigstens ein paar Anregungen gibt und ihn einigermaßen zufriedenstellt. Zum Glück ist er heute hier, sonst wäre es ganz dumm. Und vielleicht sogar nicht nur ihn, sondern auch den einen oder anderen unter all denen, die jetzt wie bei einem Wunschkonzert einfach zuhören müssen, ob der gewählte Text und das, was ich dazu sage, ihnen gefällt oder nicht. Ich habe ein paar Folien auch mit PowerPoint, damit wir uns manches besser einprägen können. Sie müssen nicht versuchen mitzuschreiben, die es interessiert. Ab nächsten Sonntag liegt die Predigt schriftlich hinten, können Sie es dann mitnehmen. Beginnen möchte ich mit einer kleinen sprachlichen Anmerkung. Man redet gewöhnlich von den Seligpreisungen. Ich sage das jetzt auch so, ich finde keinen anderen passenden Ausdruck. Wir haben von der Lutherbibel alle diese Formulierung im Ohr: selig sind, die da geistlich arm sind. Selig sind, selig sind. Zu Luthers Zeiten mag das ja ganz okay gewesen sein. Heutzutage drückt selig nicht unbedingt das aus, was hier gesagt werden soll. Erstens mal verwenden wir das Wort selig heute so gut wie gar nicht mehr. Und zweitens bedeutet es, wenn wir es doch mal verwenden, bei uns etwas anderes als das, was hier von Jesus gemeint ist. Schauen Sie, im christlich frommen Jargon, also wenn wir sozusagen ganz unter uns sind, da sprechen wir schon mal vom Seligwerden. Wir meinen damit, dass jemand durch Jesus Christus gerettet wird. Die Sünden werden ihm vergeben, er bekommt das ewige Leben geschenkt. Aber diese Bedeutung, gerettet werden, passt in den Seligpreisungen einfach nicht richtig. Überlegen Sie mal, gerettet wird, wer sanftmütig ist. Gerettet wird, wer trauert. Das ginge dann doch ein bisschen zu weit, dass alle, nur weil sie trauern, gerade schon gerettet sind. In manchen Kreisen bedeutet selig so viel wie verstorben. Mein seliger Herr Papa, hat man früher gesagt. Das heißt, er ist jetzt im Himmel, hoffentlich. Und das passt hier natürlich noch viel weniger. Das liegt total daneben. In der katholischen Kirche denkt man an Heilige, die vom Papst selig gesprochen werden. Gerade heute wird jemand ganz Berühmtes selig gesprochen vom Papst, die Mutter Teresa aus Kalkutta. Und wenn wir eine poetische Ader haben, dann sagen wir vielleicht, als das Kind sein Geschenk bekam, lächelte es selig. Das heißt, es war zutiefst beglückt. Aber auch das hat nichts mit dem selig zu tun, was Jesus meint. Nichts von dem allem trifft hier zu. Sehen Sie, man könnte vielleicht übersetzen, und das wäre ganz und gar gut, gesegnet sind die, die arm sind und so weiter. Nur wird im Griechischen für gesegnet normalerweise ein anderes Wort verwendet. Und wir geben das dann eben anders wieder. Man sucht dann einen Ersatzausdruck. Manche übersetzen mit glücklich sind die, die arm sind. Klingt auf den ersten Blick ganz gut, aber stimmt doch nicht ganz. Kommt nicht ganz hin. Überlegen Sie mal. Das würde dann heißen, glücklich sind die, die trauern. Nein, wer trauert, ist nicht glücklich. Er ist traurig. Entweder man lacht oder man weint. Es geht Jesus nicht darum zu beschreiben, wie jemand sich fühlt, ob er sich glücklich fühlt oder niedergeschlagen ist. Jemand ist glücklich, das wäre einfach eine subjektive Feststellung, eine Aussage über meine innere Befindlichkeit. Aber davon redet Jesus hier nicht. Er macht eine objektive Feststellung. Er sagt, wie dieser Betreffende objektiv einzuschätzen ist. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Jemand muss aus beruflichen Gründen zum ersten Mal von zu Hause fort. Fort von seiner Familie, fort von Spielkameraden und Schulfreunden, fort von der bezaubernden, stillen Landschaft, die ihm so ans Herz gewachsen ist. Wenn man diesen Abschied betrachtet, dann ist da ein Kloß im Hals, da ist ein zentnerschwerer Stein auf dem Herzen. Aber wenn man die Sache objektiv angeht, nicht subjektiv, nicht den Kloß sieht, nicht den Stein im Herzen, sondern von außen dran guckt, dann muss man sagen, Mensch, du hast es gut. Du kannst dich weiterbilden, du lernst die Hauptstadt kennen, du kommst in Kontakt mit vielen interessanten Personen. Dein Horizont wird weit, dein Leben wird reich. Mag sein, dass du dich im Moment unglücklich fühlst, aber eigentlich bist du zu beneiden. Du kannst dich glücklich preisen. Herzlichen Glückwunsch. So habe ich das Ganze überschrieben. Herzlichen Glückwunsch. Entsprechend haben wir diesen Ausdruck in unserer neuen Genfer Übersetzung denn auch wiedergegeben. Glücklich sind die zu preisen, die, und dann kommen eben alle diese 8 Aussagen. Mich haben, als ich über diesen Text nachdachte, vor allem 2 Dinge beschäftigt. Die Frage nach dem Reich Gottes und die Sache mit der Belohnung. Und wir machen es jetzt so, dass ich Ihnen diese beiden Stichworte sozusagen wie ein Sandwich serviere. Zuerst das Reich Gottes und zuletzt den Lohn. Und dazwischen, wie beim Sandwich, ein paar grundlegende Beobachtungen zu den Seligpreisungen. Mal sehen, wie wir diese Mahlzeit zusammen runterkriegen. Es gibt in diesen 8 Seligpreisungen einen Ausdruck, der 2-mal vorkommt. Und das ist kein Zufall. Es handelt sich um den Schlüsselbegriff dieses Verses und nicht nur dieser Verse, sondern der ganzen Bergpredigt, an deren Anfang ja die Seligpreisungen stehen und überhaupt der gesamten Verkündigung von Jesus Christus. Der Begriff steht in der ersten und in der letzten Seligpreisung. Sie haben es ja alle vor sich, gucken Sie mal nach. Es ist das Stichwort Himmelreich. Bei der ersten und bei der letzten heißt es, denn ihnen gehört das Himmelreich. Oder, was dasselbe ist, das Reich Gottes. Die anderen Evangelien sprechen immer vom Reich Gottes. Und auch Matthäus verwendet gelegentlich diesen Ausdruck. Aber meist sagt er Himmelreich. Das hat damit zu tun, dass er sein Evangelium an jüdische Leser richtet. Und die Juden vermieden es aus lauter Ehrfurcht vor Gott, so weit wie möglich seinen Namen auszusprechen. Und deshalb hat Matthäus Reich Gottes durch Himmelreich ersetzt. Vielleicht ist es auch umgekehrt gewesen, dass Lukas, der an Nichtjuden schreibt, Himmelreich durch Reich Gottes ersetzt hat. Ist ja egal, gemeint ist jedes Mal das Gleiche. Der Himmel steht für den, der im Himmel wohnt, eben für Gott. Himmelreich gleich Reich Gottes. Ein Kapitel vor der Bergpredigt, da heißt es in Kapitel 4, da wird uns berichtet, wie Jesus zum ersten Mal auftrat. In Kapitel 4, Vers 17, da heißt es, von da an begann Jesus zu verkünden, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Und ein paar Verse weiter, in Vers 23 lesen wir, Jesus zog durch ganz Galiläa. Er lehrte in den Synagogen und verkündete die Botschaft vom Reich Gottes. Reich Gottes, das war offensichtlich die Quintessenz von dem, was Jesus lehrte, der Inhalt und die Zusammenfassung seiner Verkündigung. Damit wird gleich am Anfang beschrieben, was Jesus den Menschen gesagt und gebracht hat, das Reich Gottes. Mitten in der Bergpredigt im Kapitel 6 stehen diese berühmten Worte, die wahrscheinlich die meisten von uns auswendig können. Kapitel 6, Vers 33. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Bei Luther hieß das, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Wenn wir an das Neue Testament denken, dann fällt uns gewöhnlich eher das Stichwort Evangelium ein oder Gnade, aber kaum Reich Gottes. Irgendwie steht dieser Gedanke vom Reich Gottes für uns ein bisschen am Rand. Aber wissen Sie, jedes Mal, wenn wir von Jesus als dem Herrn reden oder wenn wir zu ihm beten und sagen, Herr Jesus, dann haben wir damit, ob wir dran denken oder nicht, auch das Thema Reich Gottes ausgesprochen, ins Spiel gebracht. Jesus der Herr, das heißt Jesus der Herrscher. Und zu einem Herrscher gehört ein Herrschaftsgebiet. Und dieses Herrschaftsgebiet ist das Reich Gottes. Was ist das denn nun genau, das Reich Gottes? Was muss man sich darunter vorstellen? Denken Sie zum Vergleich an das Reich eines Menschen, zum Beispiel das Reich von Alexander dem Großen. Sein Reich, das waren sämtliche Länder und Gebiete, über die er herrschte. Ein riesiges Reich, das vom Nil bis zum Indus reichte, von Ägypten bis Indien. Oder ein etwas weniger großes Reich, der Gastgeber führt seinen Besuch stolz durchs Haus. Vor der Küchentür bleibt er stehen und sagt, das ist das Reich meiner Frau. Hier ist sie die unumschränkte Herrscherin. Ich glaube, in diesem Reich wäre die Frau manchmal gar nicht so ganz unglücklich, wenn sie die Herrschaft mit ihrem Mann teilen dürfte. Oder noch ein ganz anderes Reich, das Reich der Töne. Damit meint man die Musik, also jenes unsichtbare Land, in dem die Töne den Ton angeben. Genauso verhält sich das jetzt mit dem Reich Gottes. Gottes Reich umfasst alle Gebiete, über die Gott regiert. Nun, Gott ist allmächtig. Gott ist allgegenwärtig. Gott ist, wie es in 1. Timotheus 6, Vers 15 heißt, Gott ist der vollkommene und alleinige Herrscher, der König über alle Könige und der Herr über alle Herren. Frage, wie groß ist dann sein Reich? Es ist nicht weniger als die ganze Erde, das ganze Universum, die sichtbare und die unsichtbare Welt, ein gigantisches Reich. In Jesaja 66, Vers 1 sagt Gott selber, der Himmel ist mein Thron und die Erde ist mein Fußschemel. Der Himmel, Gottes Thron, die Erde, Gottes Fußschemel. Man muss sich das mal ganz plastisch vorstellen, dann begreift man etwas von den wahren Größenverhältnissen. In der byzantinischen Zeit, also in der frühen Zeit der Christenheit, da wurde Christus oft in dieser Art dargestellt. Es ist jetzt nicht sehr deutlich, ich habe kein besseres Bild auf Anhieb gefunden. Das stammt hier auch gar nicht aus der byzantinischen Zeit, sondern aus dem Kloster Varsenell in Westfalen. Aber es ist im byzantinischen Stil gemalt. Es ist ein Mosaik und zeigt Christus den guten Hirten. Er hat ein Schaf auf seinem Schoß und unter seinen Füßen ist der Regenbogen und so wie angedeutet die Erdkugel. Und das zeigt etwas von den Größenverhältnissen. Christus, der Herrscher über die ganze Welt und die ganze Erde ist im Grunde nur ein Fußschemel unter ihm. Aber dann gibt es da doch noch einen anderen Machthaber, den Herrscher dieser Welt, wie Jesus ihn nennt. den Gegenspieler Gottes, den Teufel oder den Satan. Das sind die Namen, die die Bibel ihm gibt. Paulus sagt, dieser andere Herrscher ist in denen am Werk, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Also gibt es auch noch ein zweites Reich, und dazu gehören alle die, die von Gott nichts wissen wollen, sondern sich lieber von ihrer Eigensucht bestimmen lassen. Wie ist das denn dann? Werden diese Leute jetzt von Gott regiert oder vom Satan? Wir haben gerade gesagt, Gott regiert über alles. Aber gehören diese Leute jetzt zum Reich Gottes oder gehören sie zum Reich des Teufels? Schwierige Frage. Ich will Ihnen eine Gegenfrage stellen. Kennt Gott alle Menschen oder kennt er nur die Christen? Unsere spontane Reaktion ist natürlich, klar kennt er alle Menschen. Erstens ist Gott allwissend. Zweitens hat er ja alle gemacht und sorgt für sie alle. Aber jetzt geben Sie mal Acht. Am Ende der Bergpredigt in Matthäus 7 wird geschildert, da schildert Jesus, wie er am Tag des Gerichts einmal zu manchen Menschen sagen wird, geht weg von mir, ich habe euch nie gekannt. Matthäus 7, 21. Geht weg von mir, ich habe euch nie gekannt. Nie gekannt? Natürlich hat Jesus sie gekannt. Aber sie haben Jesus nie die Gelegenheit gegeben, sie näher kennenzulernen. Und sie haben sich nie die Zeit genommen, Jesus näher kennenzulernen. Sie wollten mit ihm nichts zu tun haben. Sie wollten keine persönliche Beziehung zu ihm aufbauen. Und in gewissem Sinn hat Jesus recht, ich habe euch nie gekannt. Sehen Sie, ganz ähnlich ist das mit der Sache, herrscht Gott nun über die, die ihm nicht folgen, oder herrscht er nicht über sie? Das ist nämlich das Interessante, wenn Jesus vom Reich Gottes spricht, hier in der Bergpredigt und überall, wo Jesus davon redet, tut er das immer in einem eingeschränkten Sinn. So wie in diesem eingeschränkten Sinn des Kennens. Die einen kennt er, die anderen nicht. Reich Gottes, das ist, wenn Jesus davon redet, nicht einfach die ganze Welt. Reich Gottes, das ist nicht überall dort, wo Menschen Gottes Macht zu spüren bekommen. Nein, Reich Gottes, das ist dort, wo ein Mensch sich bewusst und vorbehaltlos unter Gottes Herrschaft stellt. Reich Gottes ist dort, wo jemand Gott freiwillig über seine Gedanken, seine Gefühle, seine Wünsche und seine Handlungen regieren lässt. Dort und nur dort ist Reich Gottes. In diesem engeren Sinn, wie Jesus es gebraucht. Und jetzt frage ich Sie, gibt es denn solche Menschen? Menschen, über die Gott ganz und gar regiert. Freiwillig, die ihn regieren lassen. Die Bibel sagt doch, alle haben gesündigt. In ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Römer 3, 23. Gibt es also in Gottes ganzen, gibt es in Gottes Reich keinen einzigen Untertanen? In diesem engeren Sinn des Reiches Gottes. Gibt es in diesem Reich keinen einzigen Untertan? Doch, es gibt einen. Einen einzigen. Jesus Christus. Hören Sie mal, was Jesus von sich selbst gesagt hat. Wir hören eine ganze Reihe von Aussagen Jesu, die das deutlich machen, wie sehr sich Jesus unter Gottes Herrschaft gestellt hat.
Wer von euch kann behaupten, ich hätte je eine Sünde begangen? Es geht mir nicht um meinen eigenen Willen, sondern um den Willen dessen, der mich gesandt hat. Meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ich handle nicht allein, sondern in Übereinstimmung mit dem, der mich gesandt hat, dem Vater. Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, er tut nur, was er den Vater tun sieht. Ich tue nichts von mir selbst aus, sondern sage das, was mich der Vater gelehrt hat. Was ich sage, ist nicht mein Wort. Ihr hört das Wort des Vaters, der mich gesandt hat.
Ich tue nichts von mir selbst aus, sagt Jesus. So sehr wird er von Gott beherrscht, so sehr lässt er sich von Gott beherrschen. Vielleicht denken Sie jetzt, ja, dieser Jesus ist ja fremdbestimmt. Der muss ja wie eine Marionette gewesen sein, wie ferngesteuert. Ich würde sagen, Jesus war sehr klug. Er holte sich Rat und Kraft bei dem, der Rat und Kraft im Überfluss hat. Wenn ich mit dem Auto zum ersten Mal nach Zürich reinfahre und den Hauptbahnhof suche, wie mache ich das am besten? Ich werde mich hüten, nach Wegweisern Ausschau zu halten. Sobald ein Schild auftaucht, gucke ich ganz bewusst und konzentriert zu Boden. Schließlich will ich mich nicht von anderen beeinflussen lassen. Meinen Weg suche ich mir immer noch selber, auch wenn ich dabei ganz gehörig mich verfahre. Möglichst eigenständig ist meine Devise. Ganz schön blöd, denken die Leute, wo er doch so einfach vom Wissen und der Erfahrung anderer profitieren könnte. Sehen Sie, Jesus ließ sich tatsächlich von niemand beeinflussen, außer von einem einzigen, von Gott. Und deshalb war in der Person von Jesus das Reich Gottes sozusagen vollkommene Wirklichkeit geworden. In seiner Person hatte Gott endlich jemand, bei dem er seine gute Herrschaft in vollkommener Weise verwirklichen konnte. In Lukas 17 wird uns von einer ziemlich ungewöhnlichen Aussage Jesu berichtet. Die Pharisäer fragen ihn, wann das Reich Gottes kommt. Darauf gibt Jesus ihnen folgende Antwort. Er sagt, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen können, seht, hier ist es oder es ist dort. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das Reich Gottes ist mitten unter ihnen. Wo ist es denn? Es stand vor ihnen in der Person von Jesus Christus. Wo er war, da war Reich Gottes. Wo er wirkte, da breitete sich Reich Gottes aus. Wer sich ihm anschloss und sich ganz seiner Herrschaft unterstellte, wurde Mitglied dieses Reiches Gottes. Darf ich das an der Stelle nochmal mit aller Deutlichkeit sagen? Zugang zu Gottes Reich bekommt nur der, der sich Jesus Christus anschließt. Jesus hat es selber so gesagt zu Nikodemus in diesem berühmten Gespräch, wo es um die Wiedergeburt ging. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er nicht in Gottes Reich hineinkommen. Von Neuem geboren werden, das geschieht, wenn man von Jesus neues Leben geschenkt bekommt, wenn man sich ewiges Leben schenken lässt. Gottes Reich ist nur dort, wo Menschen ihr Leben Jesus Christus öffnen und sich auf eine persönliche Beziehung mit ihm einlassen. Jesus hat immer wieder Bildergeschichten erzählt, um seinen Zuhörern zu erklären, wie es zugeht, wenn Gott regiert. In Matthäus 13, Sie sehen, wir sind die ganze Zeit im selben Evangelium, da steht folgendes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf sein Feld sät. Es ist zwar das kleinste aller Samenkörner, aber was daraus wächst, ist größer als alle anderen Gartenpflanzen. Ein Baum wird daraus, auf dem die Vögel sich niederlassen und in dessen Zweigen sie nisten. Kleinste Anfänge und am Ende riesige Ausmaße. Am Beginn des Reiches Gottes steht eine einzige Person, Jesus Christus. Kehrt um, das Himmelreich ist nahe gekommen. Das Reich Gottes ist mitten unter euch, das hat Jesus gesagt. Und damit macht er klar, mit meiner Person kommt das Reich Gottes. Jetzt bricht es an. So war das, als Jesus auf der Erde lebte. Er und er allein war in diesem Sinne Reich Gottes. Und was geschah seither? Menschen kehrten um, Menschen schlossen sich Jesus an, unterstellten sich Gottes Herrschaft. Aus ihnen baute und baut Jesus eine neue Gemeinschaft auf, seine Gemeinde. Das Reich Gottes ist gewachsen. Überall, wo Christen sind, herrscht Gott. Überall dort, wo Gemeinde ist, ist Reich Gottes. So ist es gegenwärtig, zwischen Jesu Auferstehung und Jesu Wiederkunft. Und dann? Wenn Jesus wiederkommt und einen neuen Himmel und eine neue Erde errichtet, dann wird sein Reich endgültig ein universales Reich sein. Dann werden alle Menschen und überhaupt alle Geschöpfe anerkennen, dass Gott der Herr ist. In Philipper 2 schreibt Paulus, vor Jesus werden sich einmal alle auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Dann ist die letzte Station, die unterste, erreicht. Dann ist Reich Gottes deckungsgleich mit der ganzen Schöpfung. Aber eins muss ich hier doch sagen, das bedeutet nicht, dass dann alle Christen sind. Sehen Sie, zum Christwerden gehört die Entscheidung. Zum Christsein gehört das Vertrauen, das Glauben ohne Schauen. Solange es noch verschiedene Herrscher gibt und verschiedene Reiche, muss man sich entscheiden, wem man dienen will. Aber am Ende der Zeit gibt es das Reich des Teufels nicht mehr. Es gibt nur noch Gottes Reich. Der Herr dieser Welt hat dann abgedankt. Er wurde von seinem Thron gestürzt. Niemand muss dann mehr überlegen, zu wem er halten soll. Es gibt eben nur noch einen Herrn und einen Gott. Die Entscheidung für Gott und gegen die Götter, das ist eben das, was unsere Zeit kennzeichnet und was grundlegend ist für den Glauben und damit für die Rettung. Diese Entscheidung wird es dann mal nicht mehr geben, weil sie nicht mehr nötig ist. Kommen wir nochmal auf das Hier und Heute zurück. Gegenwärtig gibt es nicht nur ein Reich, haben wir gesagt, sondern zwei. Es gibt das Reich Gottes und gleichzeitig das Reich von Gottes Gegenspieler, dem Satan. Diese beiden Reiche überschneiden sich. Als Jesus auf die Erde kam, da war die Herrschaft des Teufels in vollem Gang und sie wird in Gang bleiben, bis Jesus auf die Erde zurückkehrt. Das Reich des Satans endet erst bei Jesu Wiederkunft. Als Jesus auf die Erde kam, begann ein neues Reich. Das war der Startschuss für den Aufbau von Gottes Reich. Und dieses Reich wächst und wächst, bis es dann bei Jesu Wiederkunft seine volle Größe erreicht und vom Reich des Gegners nichts mehr übrig bleibt. Es ist ein bisschen vereinfacht, diese Skizze ist auch nicht ganz exakt gezeichnet, ich habe es auf die Schnelle nicht besser hingekriegt. Aber auf jeden Fall, wir leben jetzt in zwei Reichen gleichzeitig. Das ist die Zeit der Gemeinde, das ist die Zeit, wo man sich entscheiden muss, wem man dienen will. Christen sind so etwas wie Wanderer zwischen zwei Welten. Sie gehören zu Gottes neuer, ewiger Welt, aber sie leben noch in dieser alten, vergänglichen Welt. Sie gehören bereits zu Gottes Reich, aber sie leben noch im Reich des Teufels. Sie sind, wie Jesus das mal sehr prägnant gesagt hat, sie sind nicht von der Welt, aber sie sind in der Welt. Johannes 17. Genau diese Spannung in der Welt, aber nicht mehr von der Welt, diese Spannung kommt in den Seligpreisungen zum Ausdruck. Dort lässt sie sich ganz gut ablesen. Jetzt muss ich noch was sagen zum Reich Gottes, eigentlich was Letztes. Gottes Reich ist völlig anders als alle anderen, als alle irdischen Reiche. Jesus hat das selber gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das sagt er zu Pilatus, der das gar nicht begreifen kann, dass es irgendwo noch Reiche geben soll, außer dem römischen und vielleicht noch ein paar kleineren Reichen auf dieser Erde. Jesus sagt, mein Reich ist ganz anders, ist nicht von dieser Welt. Gott hat andere Wertmaßstäbe als wir. Gott geht anders vor als wir. Überlegen Sie jetzt mal, wenn Sie so eine Liste schreiben müssten, wie Jesus das gemacht hat, den Leuten vorgelegt hat, eine Liste von Seligpreisungen, wie die bei uns aussehen würde. Wenn es hinten nicht heißen würde, denen gehört das Himmelreich, sondern wenn es heißen würde, denen gehört die Welt. Ich glaube, wir würden ganz andere Leute beglückwünschen. Die Reichen natürlich, die Starken, die Gesunden, die Schönen, die Klugen, die Gebildeten, die Angesehenen, die Selbstbewussten. Ihnen gehört die Welt tatsächlich. Denen gehört heutzutage die Welt. Die Kämpfer für ihre eigenen Rechte, die Rücksichtslosen, die Ellenbogeneinsetzer, die Gewissenlosen, die Skrupellosen, die ohne mit der Wimper zu zucken Lügner, die alle anderen zum Verstummenbringer, die nur noch die eigene Meinung gelten lassen, Durchsetzer. Das sind die Typen, die in unserer Welt Karriere machen. Das sind die Eigenschaften, die heimlich und offen in unserer Welt beklatscht werden. Herzlichen Glückwunsch, sagen wir zu jemand, der es so geschafft hat, so zu sein und sich so durchzuboxen. Und Jesus, wem gratuliert Jesus? Sie können mit einem Auge immer auf die Liste gucken. Wem gratuliert Jesus? Denen, die vor ihm wie Bettler dastehen, die Armen vor Gott. Denen, die traurig sind über das Leid in der Welt, über die eigene und fremde Sünde. Den Sanftmütigen. Denen, die sich wie ein Verhungernder oder Verdurstender danach sehnen, dass es in dieser Welt endlich gerecht und richtig zugeht. Den Barmherzigen, denen, die ein reines Herz haben, den Friedensstiftern, denen, die um Jesu Willen beschimpft und verfolgt werden. Tja, das ist wirklich eine komplett andere Liste. Ich glaube, keiner von uns käme je auf die Idee, solchen Menschen herzlichen Glückwunsch zuzurufen. Aber wissen Sie, was ich auch glaube? Dass jeder von uns tief in seinem Innersten Jesus Recht gibt. Tief in uns klingt hier eine Seite an, die uns sehnsüchtig macht. Ja, so müsste es unter uns Menschen eigentlich zugehen. Dann sähe die Welt anders aus. Dann gäbe es Sanftmut statt Gewalt. Dann gäbe es Erbarmen statt Egoismus. Selbstlosigkeit statt Selbstbehauptung. Recht statt Unrecht. Reinheit statt Schmutz. Hingabe statt Treulosigkeit. Und indem Jesus diese sonderbare Gruppe von Leuten beglückwünscht, ermutigt er sie auch. Er ermutigt alle, sich um solche Eigenschaften zu bemühen, alle, die versuchen, sich so zu verhalten. Herzlichen Glückwunsch, ruft er ihnen zu. Was ihr tut, ist nicht umsonst. Haltet durch, auch wenn euch die Strömung manchmal mit fortzureißen droht. Haltet euch nur zu mir. Ich bin auch diesen Weg gegangen. Und ich statte euch mit allem aus, was ihr braucht. Vergebung, neues Leben, Mut, Kraft, Hoffnung und vor allem Liebe. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. So, das war der erste Teil der Mahlzeit, sozusagen das obere Stück vom Sandwich, das, was ich Ihnen zum Reich Gottes sagen wollte. Das obere Stück ist das dickste, die anderen sind etwas kleiner, ja. Vielleicht haben Sie ab und zu gedacht, hat der Herr Sümank sich nicht total verfahren bei dem, was er jetzt gesagt hat. Das hat doch alles gar nichts mehr mit den Seligpreisungen zu tun. Aber gerade am Schluss haben Sie gemerkt, wir befinden uns auf Kurs. In den Seligpreisungen geht es ums Reich Gottes und ich glaube, man kann sie nur verstehen, wenn man sie in diesen Rahmen einfügt, den Rahmen von Gottes Reich. Es geht um nichts anderes als das. Die ganze Bergpredigt, die ganze Verkündigung Jesu hat das Reich Gottes zum Thema. In den Seligpreisungen geht es um Gottes Reich. Die erste Seligpreisung spricht davon, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und die achte, die letzte spricht davon, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und mit diesem Kunstkniff macht Jesus klar, alles, was dazwischen steht, hat mit dem Himmelreich zu tun. Alles handelt vom Reich Gottes. Bevor wir jetzt den anderen Teil vom Sandwich ansehen, das Stichwort Lohn, gehen wir in das Mittelstück. Wir essen, wir schieben wie beim Hamburger eben noch was dazwischen und das sind drei kleine, aber grundlegende Beobachtungen zu den Seligpreisungen. Das erste, der Aufbau der Seligpreisungen. Haben Sie beachtet, wie diese Seligpreisungen aufgebaut sind? Achtmal lobt Jesus ein bestimmtes Verhalten. Das ist der erste Teil jeder Seligpreisung. Und achtmal zeigt er, wie Gott dieses Verhalten belohnt. Das ist der zweite Teil jeder Seligpreisung. Ich habe das immer, den zweiten Teil, kursiv geschrieben, damit Sie es rascher finden und auseinanderhalten können. Achtmal gewissermaßen eine Aufforderung und achtmal eine Belohnung. Die acht zweiten Teile beschreiben, wie wunderbar es im Reich Gottes zugeht und zugehen wird. Im ersten ist vom Reich Gottes die Rede und im letzten und alles dazwischen beschreibt das Reich Gottes. Gucken Sie mal, im Reich Gottes werden wir getröstet. Gott wird alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Offenbarung 21,4. Im Reich Gottes wird die ganze Erde uns gehören, sagt Jesus hier. Und wir werden mit Gott zusammen über sie regieren und große, verantwortungsvolle Aufgaben haben. Im Reich Gottes, sagt Jesus, wird aller Hunger gestillt sein. Der Hunger nach Gerechtigkeit, der Hunger nach Liebe, der Hunger nach Reinheit. Im Reich Gottes, sagt Jesus, gibt es keine Unbarmherzigkeit mehr, keinen Hass, keine Gleichgültigkeit. Im Reich Gottes werden wir eine so tiefe und umfassende Verbindung mit Gott haben, wie wir es uns jetzt nicht mal erträumen können. Wir werden Gott sehen und Gott sprechen. Im Reich Gottes wird Frieden herrschen, weil die Bürger dieses Reiches gleichzeitig Söhne und Töchter Gottes sind. Der Charakter Gottes ist ihr eigener Charakter geworden. Durch diese acht Schlusssätze entsteht mit ganz wenigen Pinselstrichen ein großartiges Bild vom Reich Gottes. Vieles von dem, was Jesus hier quasi ankündigt und verspricht, das beginnt bereits hier und heute, aber in vollem Umfang wird es erst Wirklichkeit, wenn Jesus wiederkommt. Das zweite von den drei Beobachtungen, da gucken wir auf die erste dieser Seligpreisungen. Da heißt es, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott. Ist ein schwieriger Ausdruck. Aber dieser Ausdruck beschreibt, wer gewissermaßen den Zugang zum Reich Gottes bekommt. Die ganzen ersten 8 Teile beschreiben, wer sich für Gottes Reich eignet. Aber der erste Satz, der sagt, wie man in Gottes Reich kommt. Dieser einleitende Satz ist sozusagen der Türöffner, der Schlüssel zum Himmelreich. Wer arm ist vor Gott, dem schließt Jesus das Portal zum Reich Gottes auf. Arm vor Gott. Damit sind natürlich nicht einfach die Armen dieser Welt gemeint, obwohl sich Jesus um die besonders gekümmert hat. Arm vor Gott bezeichnet den Menschen, der begriffen hat, dass er sich das Himmelreich nicht verdienen kann und der daher alles von Gott erwartet. Jesus hat mal eine Geschichte erzählt, die das besser als 1000 Worte veranschaulicht. Die Geschichte steht in Lukas 18. 2 Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher. Ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe den 10. von allen meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte: Gott, vergib mir sündigen Menschen meine Schuld. Der Pharisäer ist, wie sein Name schon sagt, ein Pharisäer. Er trägt die Nase hoch, er hält große Stücke auf sich und seine frommen Leistungen. Er ist sich absolut sicher, dass der Himmel ihm weit offen steht. Mit einem Wort, er ist reich vor Gott. Zumindest kommt er sich reich vor. Der Zolleinnehmer ist das genaue Gegenteil. Er versucht gar nicht erst sein Unvermögen mit frommen Worten zu kaschieren. Er streckt Gott das Einzige hin, was er hat, seine leeren Hände. Vergib mir sündigen Menschen meine Schuld. Der Zolleinnehmer ist arm vor Gott. Die Geschichte ist noch nicht ganz zu Ende. Das i-Tüpfelchen fehlt noch. Ich sage euch, fährt Jesus fort, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging. Der Pharisäer nicht. Der Pharisäer hatte keinen Hunger und keinen Durst nach Gerechtigkeit. Er war ja bereits satt. Er kam sich schon gerecht vor. Er war bereits reich. Also gut, sagt Jesus, dann hast du ja schon alles, was du willst. Du kannst nach Hause gehen. Der Zolleinnehmer dagegen, der klopft an die Tür, er weiß, dass er sich nicht selber helfen kann. Er sucht Hilfe bei Jesus. Sehr gut, sagt Jesus, dir mache ich gern auf. Herzlich willkommen im Reich Gottes. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und jetzt noch die dritte kleine Zwischenbeobachtung. Das ist mir sehr wichtig. Die Kandidaten des Himmelreichs sind keine wehleidigen Softies. Wissen Sie, wenn man diese Beschreibung so vielleicht das erste Mal liest, diese 8 ersten Sätze, die Jesus gesagt hat, ich finde, dann ist das nicht unbedingt eine begehrenswerte Palette von Eigenschaften. Arm, traurig, hungrig und durstig, friedlich, sanftmütig, leidend und verfolgt. Hier scheinen sich alle klassischen Vorurteile gegenüber Christen zu bestätigen. Christen sind armselige Schlucker, wehleidige Softie-Typen, Duckmäuser, schüchtern und ängstlich, verzagt, verhuscht, sich ständig dafür entschuldigen, dass sie überhaupt da sind. Hat Jesus sowas propagiert mit den Seligpreisungen? Ist er selber so aufgetreten? Das genaue Gegenteil ist der Fall. Wenn jemand stark war, dann Jesus. Wenn jemand wütend werden konnte, dann Jesus. Wenn jemand selbstbewusst war, dann Jesus. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, sagt er zum Beispiel. Ja, Jesus war sanftmütig. Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, hat er mal gesagt, auch in Matthäus 11, 29. Aber gucken Sie mal, das war nicht die Sanftmut der Ohnmächtigen. Der Ohnmächtige weiß, dass er sowieso unterliegt und deshalb gibt er lieber gleich klein bei. Es war nicht die Sanftmut des Ahnungs- und Ideenlosen, der keine eigene Meinung hat und deshalb lieber gleich still in seiner Ecke hocken bleibt, statt sich am Streitgespräch zu beteiligen. Jesus landete nicht am Kreuz, weil er sich nicht wehren konnte, sondern weil er sich nicht wehren wollte. Wie er im Garten Gethsemane von den jüdischen Gegnern gefangen genommen wird, da zückt Petrus das Schwert, um ihm beizustehen. Und Jesus sagt: Steck das Schwert zurück. denn alle, die zum Schwert greifen, werden durchs Schwert umkommen. Oder glaubst du nicht, dass ich meinen Vater im Himmel um Hilfe bitten könnte und dass er mir sofort mehr als 12 Legionen Engel schicken könnte? Gucken Sie mal, Jesus war nicht hilflos. Jesus war nicht ohnmächtig. Er ging nicht ans Kreuz, weil er keine Hilfe zur Verfügung hatte. Er ging ans Kreuz, weil er die Hilfe ablehnte. Wie er dann vor dem römischen Gouverneur Pilatus steht, der das Todesurteil über ihn fällen wird, da sagt er: Das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich den Juden nicht in die Hände falle. Jesus hatte Diener genug, die ihn verteidigt hätten und ihn rausschlagen hätten können aus dieser kniffligen Situation. Jesus ist nicht aus Schwäche gekreuzigt worden. Er wollte diesen Weg gehen und dazu brauchte es übermenschlichen Mut und übermenschliche Kraft. Die Sanftmütigen des Reiches Gottes sind aus Stärke sanftmütig, nicht aus Schwäche. Genauso ist es mit den Friedensstiftern. Das sind nicht einfach friedliche, stille Leute, die zurückgezogen leben und keiner Fliege was zuleide tun können. Wer Frieden stiften will, der kann sich nicht aus allem Streit raushalten. Der muss eingreifen, der muss Streithähne trennen, der muss zurechtweisen und zurechthelfen. Genauso ist es, wenn Jesus sagt, glücklich zu preisen sind die Barmherzigen. Barmherzigkeit ist nicht nur eine Eigenschaft. Er ist ein barmherziger Mensch, aber man merkt es ihm nicht an. Barmherzigkeit ist entschlossenes Handeln. Der barmherzige Samariter, den Jesus uns als Beispiel vorgestellt hat, der ist nicht deshalb ein Vorbild, weil er so barmherzig von seinen Mitmenschen denkt und fühlt, sondern weil er anpackte, wo Not war, weil er sein eigenes Leben riskierte, um dem zu helfen, der ausgepeitscht und halbtot am Wegrand lag. Weil er seinen Wein und sein Öl, sein Maultier, sein Geld und seine Zeit investierte, um dem erbarmungswürdigen Opfer etwas Gutes zu tun. Das war Barmherzigkeit. Und solche Leute preist Jesus glücklich. Das ist alles andere als wehleidige Softies. Und jetzt kommen wir zum Rest der Mahlzeit. Zum zweiten Stichwort, über das ich noch nachgedacht habe, das für mich irgendwo wichtig ist, wenn man die Seligpreisungen richtig verstehen will, das ist das Stichwort Lohn. Belohnung. Herzlichen Glückwunsch, sagt Jesus. Es ist nicht umsonst, wenn du trauerst, wenn du barmherzig bist, wenn du Frieden stiftest. Gott wird dich dafür belohnen. Ich gratuliere dir schon mal. Sehen Sie, in den Seligpreisungen geht es um Lohn. Die ganze zweite Hälfte, alle diese kursiven Sätze, das ist Gottes Lohn für uns, für den, der so lebt, wie die ersten Sätze es sagen. Gleich anschließend in Vers 11 und 12, das gehört immer noch zu den Seligpreisungen, da sagt Jesus, glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Jesus redet ausdrücklich vom Lohn im Zusammenhang mit den Seligpreisungen. Die ganze Bibel ist voll von diesem Gedanken. Im ersten Korintherbrief gebraucht Paulus das Bild vom sportlichen Wettkampf und er fordert die Christen auf, lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Und im Philipperbrief schreibt er von sich selber, ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Und am Ende seines Lebens sagt er in 2. Timotheus 4, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe das Ziel des Laufes erreicht, ich habe am Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit, die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Paulus ist sich sicher, jetzt kriege ich den Lohn. Darauf hat er gearbeitet, jetzt kommt die Erfüllung. Und Jesus selber sagt im letzten Buch der Bibel, im letzten Kapitel, ja, ich komme bald und ich bringe jedem den Lohn mit, den er für sein Tun verdient hat. Offenbarung 22, Vers 12. Gott bringt Lohn mit. Manche Christen haben es nicht gern, wenn man von Belohnung redet. Belohnung, das klingt für manche fast schon unmoralisch. Erstens soll man doch Gott freiwillig dienen und nicht bloß gegen Bezahlung. Und zweitens ist es doch sowieso reine Gnade, wenn wir gerettet werden. Wir können uns den Himmel doch nicht verdienen. Das ist ja Werkgerechtigkeit. Wissen Sie, was ich glaube? Es gibt verschiedene Sorten Lohn. Es gibt Lohn, der ist gerechtfertigt. Und es gibt Lohn, der ist nicht gerechtfertigt. Ich will versuchen, den Unterschied an einem nicht-religiösen Beispiel klarzumachen. Ein Mann lernt eine wohlhabende Frau kennen. Ihr Reichtum sticht ihm ins Auge und er beschließt, sich auf ihre Kosten ein angenehmes Leben zu machen. Er scharwenzelt vor ihr auf und ab, er macht ihr schöne Augen und irgendwann gibt sie seinem Werben nach und willigt ein, ihn zu heiraten. Er hat genau kalkuliert und die Rechnung ist aufgegangen. Er hat den Lohn, den er haben wollte. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Das, was die Ehe wirklich ausmacht, die Liebe, die Treue, die Hingabe, das wird er nie erleben. Er hat das Geld der Frau gewonnen, aber nicht ihr Herz. Das Guthaben wird schrumpfen. Eines Tages steht er wieder mit leeren Taschen da. Hätte er nicht das Geld geliebt, sondern die Frau, dann hätte er jetzt ein Guthaben, das ständig anwächst. Einen Lohn, der im wahrsten Sinn des Wortes unberechenbar ist. Eine Quelle des Reichtums, die immer zu und immer stärker sprudelt. Ein anderes Beispiel, diesmal ein religiöses, das von Jesus selber stammt. Ein paar Verse weiter. Dritte Anwendung betrifft das Fasten.
Wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmiene auf wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du fastest, pflege dein Haar und wasche dir das Gesicht, wie sonst auch, damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest. Nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen. Dann wird dein Vater dir, der im Verborgenen sieht, dich belohnen.
Danke. Sehen Sie, mit der Liebe zu Gott ist es wie mit der Liebe zu einer Frau. Bei beiden kann man so tun, als ob. Bei beiden kann man tief in seinem Innern ganz andere Absichten verfolgen. Auch beim Spenden für Gott, auch beim Beten zu Gott, auch beim Fasten um Gottes Willen. Wer auf einen bestimmten Lohn aus ist, der bekommt diesen Lohn. Der Mitgiftjäger, der bekommt die Mitgift. Und damit hat sich's. Der fromme Heuchler bekommt die Anerkennung der Leute. Und das war's dann auch. Der wahre Lohn einer tiefen Gemeinschaft mit dem Partner und der wahre Lohn einer tiefen Gemeinschaft mit Gott, der wird ihm nie ausgezahlt werden. Er hat gar keine Ahnung davon. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon erhalten. Da wartet nichts mehr auf sie im Reich Gottes. Aber wer darauf aus ist, mit Gott eine echte Beziehung aufzubauen, dem erwächst aus dieser Beziehung der größte denkbare Gewinn. Das ist die Art Lohn, von der Jesus spricht und auf die wir aus sein sollen. Letztlich ist Gott selber unser Lohn. Das hat er schon zu Abraham gesagt. Ich bin dein Schild und dein großer Lohn. Gott selber, wenn wir Gott begegnen im Himmel, wir brauchen keinen anderen Lohn, dann hat sich alles gelohnt, was wir hier für ihn eingesetzt haben. Jetzt habe ich noch drei Folgerungen aus diesem Reden von Belohnung. Ich glaube, wenn Jesus von Belohnung spricht, macht er drei Dinge klar. Mindestens drei. Ja. Das erste ist, es gibt einen Zusammenhang zwischen unserem Verhalten und Gottes Verhalten. Es stimmt, Gottes Gnade können wir uns nicht verdienen. Sie wird uns einfach geschenkt. Aber unverdient heißt nicht willkürlich. Gott verteilt seine Gnade nicht nach dem Gießkannenprinzip, sodass alle unterschiedslos etwas davon abbekommen. Und er verteilt sie auch nicht mit Hilfe des Zufallsgenerators. Mal trifft es den, mal trifft es den, man weiß nie. Nein, Gott gibt seine Gnade dem, der mit leeren Händen zu ihm kommt und der nicht versucht, die Hände woanders zu füllen. Gott gibt sie dem, der seine geistliche Armut vor ihm eingesteht. Insofern ist das Geschenk der Gnade eben doch eine Belohnung. Sehen Sie, Gott lässt sie nicht jeden erfahren, nicht den, der ihm davonläuft, sondern den, der sich unter sein Urteil beugt. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott. Ihnen und nur ihnen gehört das Himmelreich. Natürlich fällt dieser Lohn dann viel, viel großartiger aus, als wir es verdient hätten. Er ist geradezu unverschämt groß, völlig unangemessen, verschwenderisch. Das ganze Himmelreich. Und doch ist der Lohn kein Zufall. Er ist Gottes Antwort auf unsere leeren Hände. Das Zweite, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem, was wir jetzt tun und dem, wie es uns in der Zukunft ergeht. Paulus sagt in Galater 6, jeder Mensch wird ernten, was er gesät hat. Wer auf den Boden der menschlichen Selbstsucht sät, wird von ihr den Tod ernten. Wer auf den Boden von Gottes Geist sät, wird von ihm das unvergängliche Leben ernten. Der Lohn ist also sozusagen die Frucht dessen, was wir hier sehen. Es ist das Bild von der Pflanze, da wächst etwas. Wer ein Mädchen wirklich liebt und ihr entsprechend begegnet, mit Achtung, mit Liebe, mit Treue, der gewinnt ihre Gegenliebe. Und das ist sein Lohn. Die Mitgift, die ist was rein Äußerliches, ein bloßes Anhängsel. Die kann dabei sein oder auch nicht, spielt keine Rolle. Der wirkliche Lohn, er wächst aus der Liebe selber. Wer ein reines Herz hat, sagt Jesus, der darf Gott sehen. Denn Gott ist die Reinheit in Person. Der Lohn ist nicht irgendwas Zufälliges, als wäre das Zufall, dass der Reine Gott sehen darf und der Unreine nicht. Das ergibt sich aus dem Verhalten und dem Charakter des Belohnten. Gott belohnt uns, indem er etwas tut, was unserem Tun entspricht. Dem Barmherzigen erweist er Barmherzigkeit. Der Treue erfährt seine Treue. Der sich wie ein Verhungernder oder Verdurstender nach Gerechtigkeit sehnt, den macht er satt. Als ich noch ein kleiner Junge war, ist lange her, wahrscheinlich in der Sonntagsschule, ich kam gar nicht mehr genau drauf, da habe ich mal eine Geschichte gehört, die hat mir damals großen Eindruck gemacht und eigentlich finde ich sie immer noch richtig gut. Ein junger, gläubiger Mann heuert als Matrose auf einem großen Segelschiff an. Der Kapitän und die anderen Seeleute sind alles gottlose Kerle. Und sie machen sich darüber lustig, dass der Neue regelmäßig in der Bibel liest und sich Zeit fürs Gebet nimmt. Eines Tages hört der junge Matrose in seiner Kajüte lautes Gegröle. Aha, denkt er, die feiern wieder mal eines ihrer Wüstengelage. Aber wie er dann an Deck geht, starren dort alle, die auf Deck stehen, durch Fernrohre in die Luft. Und kaum erblickt ihn der Kapitän, da brüllt er auch schon, ha, wir haben jetzt den ganzen Himmel abgesucht, aber keiner von uns hat auch nur ein Fitzelchen von Gott entdeckt. Kapitän, sagt der junge Mann, in meiner Bibel steht, nur die, die reines Herzens sind, werden Gott schauen. Und das dritte, letzte, was ich meine, was daraus folgt, dass Jesus von Belohnung redet, Gott wartet geradezu darauf, uns loben zu dürfen. Seine Anerkennung ist unser Lohn. Der Lehrer freut sich, wenn der Schüler eine knifflige Rechenoperation endlich begriffen hat und er lobt ihn dafür. Die Eltern sind glücklich, wenn ihr Kind in einer kritischen Situation einen klaren Kopf behält und Zivilcourage beweist und sie loben das Kind dafür. Gibt es für ein Kind, gibt es für einen Schüler etwas Schöneres, als von Vater und Mutter und vom Lehrer anerkannt zu werden? Und genauso gibt es für einen Christen etwas Schöneres, als wenn er am Ende seines Lebens das Lob Gottes hört, die Anerkennung von Jesus. Wenn Jesus zu ihm sagt, sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener gewesen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Steht auch im Matthäus-Evangelium. Wenn Jesus vom Lohn redet, dann deutet er an, wie sehr Gott darauf wartet, uns loben zu können und wie glücklich es ihn macht, wenn er uns belohnen kann. Ist das nicht beinahe unbegreiflich? Womit haben wir das verdient? Ja, und jetzt zum Schluss noch ein letzter Gedanke. Jetzt knüpfe ich nochmal am Reich Gottes an, von dem wir zu Anfang gesprochen haben. Gottes Reich ist anders als alle irdischen Reiche, haben wir gesagt. Gottes Herrschaftsgebiet ist kein irdisches Herrschaftsgebiet. Es ist nicht ein bestimmtes Land, weder die Schweiz noch Deutschland, weder die USA noch Israel. Gottes Reich ist dort, wo Menschen sich freiwillig unter Gottes Herrschaft stellen. Wenn Sie zu diesen Menschen gehören, dann sind Sie ein Teil von Gottes Reich. Paulus schreibt im Philipperbrief, wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Das ist ein super Bild. Sterne am Nachthimmel. Lichter in einer dunklen Welt. Als ich noch ein junger Mann war, ist auch lange her, nicht ganz so lang wie die Geschichte von vorhin, da saß ich mal spätabends an einem Lagerfeuer mit einer Jungschargruppe. Es war eine wunderbare Nacht. Mild und sternenklar. Wir lagen im Gras und bewunderten all die großen und kleinen Lichter am Himmel. Als Abschluss hatte ich dann noch eine kleine Andacht zu halten. Da kam mir plötzlich dieser Vers in den Sinn aus Philipper 2. Wir sollen unter unseren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Und ich sagte zu den Jungs, die da saßen, guck mal, wir sitzen jetzt hier unten und wir schauen nach oben. Und zum Glück gibt es hier und da einen Lichtpunkt, sonst wäre jetzt alles stockfinster. Stellen wir uns das Ganze doch mal andersrum vor, wechseln die Seiten. Wie mag es Gott gehen, wenn er vom Himmel auf unsere Welt heruntersieht? Die Welt ist dunkel, stockfinster, dunkel wegen all der Schuld, die die Menschen auf sich laden, dunkel, weil hier das Reich der Finsternis herrscht. Das muss Gott traurig machen. Aber wenn er genau guckt, dann sieht er plötzlich da einen Lichtpunkt und dort noch einen und wieder einen. Und es werden immer mehr. Und das macht Gott froh. Und die Frage an uns, die Frage an mich ist, bin ich solch ein Stern am Nachthimmel für Gott, der von oben auf den Nachthimmel der Erde guckt? Bin ich ein Licht, das sich von Gott hat anzünden lassen und das seine Umgebung hell macht? Wenn Gott von seinem Thron auf die Erde sieht, was sieht er dort, wo ich lebe? Was sieht er dort? Sieht er ein Licht oder bleibt alles dunkel? Es kann für uns kein schöneres Ziel geben, als Gott Freude zu machen. Nicht ein Stück Nacht zu sein in Gottes Augen, sondern ein Stern. Als Jesus Christus auf die Erde kam, war er und nur er das Licht der Welt. Mit ihm begann das Reich Gottes. Wer das Reich der Finsternis verlässt und sich dem Licht anschließt, der wird ebenfalls ein Licht der Welt. Jetzt entstehen Lichtpunkte. Erst vereinzelt, dann immer mehr. Und genau davon reden die Seligpreisungen. Dazu drängen die Seligpreisungen. Wer die Seligpreisungen hört und auf ihre Botschaft eingeht, der wird ein Brückenkopf Gottes, der wird ein Repräsentant seines Reiches in diesem ganz anders gearteten irdischen Reich. Und das ist eine so lohnende Sache, dass man dem Menschen, der das tut, nur gratulieren kann. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt bete ich noch. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du in die Welt kamst, in diese dunkle Welt und ein Licht angezündet hast. Ich danke dir, dass du eine Tür geöffnet hast, durch die wir herausfinden aus dem dunklen Reich und eintreten können in das neue, helle Reich. Danke, dass es einen Weg gibt heraus aus Unrecht und hinein in Gerechtigkeit und Frieden. Du hast uns mit den Seligpreisungen ein Stück davon gesagt, gezeigt, wie das vor sich gehen kann. Und Herr, was ich einfach unglaublich finde, ist, dass du nur darauf wartest, uns belohnen zu können. Du möchtest dich über uns freuen. Und deshalb gibt es für uns nichts Besseres und Schöneres, was wir tun können, als so zu leben, dass du dich wirklich freuen kannst an uns. Danke für diese Bergpredigt, danke für diese Verse, danke für alles, was du uns gebracht hast in Wort und Tat.